zweiten Brief eines Clemens. Das wird wohl nicht derselbe Clemens von Rom sein, den ich schon heute Morgen zitierte. Aber man spricht von einem zweiten Brief Clemens. Das dürfte in den Jahren 120 bis 140 nach Christus sein. Dies ist ein christliches Schreiben, in dem reichlich aus dem Neuen Testament zitiert wird. Man versucht ja, alte christliche Schriften zusammen und herauszufinden, wie die damals gedacht haben und wie man über das Neue Testament gedacht hat. Dies sind Exemplare alter Schriften aus den Christen. Manchmal kommt sehr Sonderbares in diesen Schriften vor, aber manchmal auch sehr hilfreiches. Also in diesem sogenannten zweiten Brief von Clemens aus den Jahren 120 bis 140 wird reichlich aus dem Neuen Testament zitiert, auch aus den Evangelien wird zitiert. Und zweimal in dieser Verbindung, wenn von den Evangelien zitiert wird, heißt es, die Schrift spricht. Mit anderen Worten, der Schreiber versteht die Evangelien als heilige Schrift. Dann ist ein gewisser Justin, der Märtyrer. Justin, der Märtyrer. Wir wissen nicht genau, welche Zeit er gelebt hat. Etwa 100 bis 165. Er sagt, die Evangelien wurden geschrieben durch vom Heiligen Geist gefüllte Männer. In seinen Tagen werden die sogenannten Erinnerungen der Apostel Evangelien genannt. Die Evangelien sind Erinnerungen der Apostel. Er sagt, sie werden sonntags gelesen in den Gemeinden. Abwechselnd mit alttestamentlichen Propheten. Sonntags liest man also in den Gemeinden Gottes Wort, mal aus den Propheten und mal aus den Evangelien. Mit anderen Worten, sie stehen beide auf derselben Ebene, man rechnet sie beide zu Wort Gottes. Justin zitiert viel aus dem Alten Testament, welches er als von Gott gegeben und autoritative Schrift betrachtet. Er benutzt reichlich Matthäus und Lukas, einmal Johannes und er zitiert dreimal die Offenbarung. Das ist richtig, denn damit wird hier gezeigt, dass die Offenbarung schon anerkannt war. Kommt das Zeugnis eines gewissen Theophilus, der um 181 gestorben ist. Theophilus. Nein, dieser ist ja 181 gestorben, ja. Lukas schreibt es mal so. Das ist also mehr als 100 Jahre später. Das Alte und das Neue Testament, sagt er, sind von einem und demselben Geist eingegeben. Altes und Neues Testament sind vom selben Geist gegeben. Sagt, die Männer Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Gabe der Prophetie, wurden von Gott gelehrt. Sie waren von ihm inspiriert und hatten göttliche Weisheit. Dann gibt es ein Exemplar der Heiligen Schrift, das Das nennt man das Muratori-Fragment. Muratori-Fragment heißt diese Kopie der Heiligen Schrift, weil ein gewisser Herr Muratori es einmal fand im 18. Jahrhundert. Er war Bibliothekar der Ambrosius-Bibliothek in Milan. Dort fand er es und er veröffentlichte es im Jahre 1740. Im Jahre 1740 wurde dieses aufgefundene Fragment der Heiligen Schrift von diesem Muratori, diesem Bibliothekar der Ambrosius-Bibliothek in Milan veröffentlicht. Diese Kopie der Heiligen Schrift wird ein Fragment genannt, weil sie an beiden Enden vorne und hinten beschädigt ist. In dieser Kopie ist Markus erwähnt, Matthäus fehlt offenbar. Lukas ist da, das Evangelium von Johannes ist da. Am Ende fehlen dann Hebräer, Jakobus und die Petrusbriefe. Dies ist ein sehr frühes Zeugnis für ein fast vollständiges Neues Testament. Wir wissen nicht, was alles dabei gewesen wäre, wenn es vollständig gewesen wäre, denn wir wissen nicht genau, was man damals schon anerkannt hat. Das Fragment stammt aus dem Jahre etwa 170. Etwa 170 soll das Fragment oder diese Kopie hergestellt worden sein. Interessant ist, dass in dieser Kopie die Offenbarung da ist. Die Offenbarung wird anerkannt. Und auch der zweite und der dritte Brief des Johannes. Das waren nämlich eine Zeit lang problematische Bücher. So früh werden diese also doch anerkannt als biblisches Wort. Dann das Zeugnis eines Irenäus. Irenäus. Etwa um 202 gestorben, das Jahr 202 gestorben. Er meint Folgendes: Alle Apostel empfingen das Evangelium durch göttliche Offenbarung. Die Schriften wurden vom Geist Gottes diktiert, sagt er. Das geht etwas zu weit. Es ist ein Frevel, sagt er, ihnen zu widersprechen oder sie zu ändern. So hoch wird die Schrift, werden die Evangelien gehalten. Er benutzt das ganze Neue Testament in seinen Schreiben und versteht es als Schrift. Er nennt die Bücher des Neuen Testamentes zusammen Schrift. Er gibt zu verstehen, wenn er zitiert, dass die Texte seit geraumer Zeit als Autorität anerkannt sind. Er sagt, es gibt nur vier Evangelien. Es hat ja auch mehr gegeben, ja. Aber nur vier sind als Evangelien. Das heißt, nur gesagt, die ganzen Schriften sind Gesetz Gottes, sind göttlich. Die Evangelisten und Apostel schrieben durch denselben Geist, der die Propheten inspirierte. Die Evangelien und Apostel schrieben durch denselben Geist, der die Propheten inspiriert hat. Die neutestamentlichen Bücher sind göttliche Schriften, sagt er. Das sind die heiligen Bücher. Die neutestamentlichen Bücher sind die heiligen Bücher. Einige Male spricht er von dem Alten und dem Neuen Bund. Zahlen 160, geboren 220, gestorben. Ist also nur 60 Jahre alt geworden. Er zitiert 1800 verschiedene neutestamentliche Stellen. 1800 neutestamentliche Stellen zitiert. Er benutzt dabei mindestens 22 neutestamentliche Bücher. Diese Zitate sind aus wenigstens 22 Büchern des Neuen Testamentes und sie gelten für ihn als Gottes Wort, als das Reden Gottes. Auch er spricht von beiden Testamenten, einem von zwei Testamenten. Weiter, Origenes. Gesetz, Propheten, Evangelien, Briefen, das nicht der Fülle des Geistes entsprach. Altes, also Neue Testamentliche Schriften, kommen von dem Heiligen Geist. Er sagt, man sollte mit allen Gläubigen sagen, die Schriften seien inspiriert. Dass die meisten unserer neutestamentlichen Bücher in seiner Zeit anerkannt werden.
Zastosowało się od 35 do 50% wyborców. Przewodniczący Solidarności zaznaczył, że nie jest w stanie podać.
Weiter. Athanasius mit TH geschrieben. Athanasius. Athanasius stellt zu Beginn des 4. Jahrhunderts, also wo die 300er beginnen, zu Beginn des 3. Jahrhunderts einen Kanon auf. Das heißt, eine Liste von neutestamentlichen Büchern. Und es sind 27. Wie viele haben wir? 27. Er stellt also eine Liste, einen Kanon, einen Maßstab von 27 Büchern auf und diese nennt er göttlich. nennt sie Brunnen des Heils. Er sagt, an diesen Büchern könne man Verführung durch andere Bücher erkennen. An diesen Büchern kann man andere Bücher vergleichen, messen und sehen, ob sie Irrtümer enthalten. Die Liste dieser Bücher, 27, ist dieselbe, die wir in unserem Neuen Testament haben. Nicht nur dieselbe Anzahl, sondern es sind dieselben Bücher. Dann kommen die Herren Hieronymus, Hieronymus und Augustin. Hieronymus und Augustin anerkennen diesen Kanon von Athanasius. Sie sind derselben Meinung wie Athanasius, dass das neutestamentliche Schrift ist. Ferner, 382, im Jahre 382, findet ein Konzil in Rom statt. Es heißt das Damaskus-Konzil. Aber dieses Konzil anerkennt ebenfalls diese Liste von 27 neutestamentlichen Büchern. Eine Zusammenkunft von maßgeblichen Männern, die wichtige Aussagen. Später findet wieder ein Konzil statt, im Jahre 397. Es ist das dritte Konzil von Karthago. Das dritte Konzil von Karthago. Dieses Konzil ordnet das Lesen der göttlichen Schrift in den Gemeinden an. So wird dann das Neue Testament bezeichnet. Die göttliche Schrift. Hiermit ist dann die wachsende Anerkennung stark befestigt. Auch die kürzeren Schriften der Apostel sind allgemein bekannt geworden. Gottes Wort. So, jetzt kommen wir zu Groß B. Groß A war das Werden des Schriftumfanges oder des schriftlichen Kanons. Jetzt sprechen wir vom Wahren, W-A-H-R-E-N, von dem Wahren des Schriftumfanges oder des schriftlichen Kanons. Wir haben gesehen, wie langsam aber deutlich unsere neutestamentlichen Bücher anerkannt worden sind. Ich will jetzt nicht nur von neutestamentlichen Büchern sprechen, sondern auch von alttestamentlichen Büchern. Ich habe Ihnen die Schritte der Entwicklung gezeigt, vom Gesetz bis zum Neuen Testament. Der Kanon oder das Wort Gottes nach und nach als Maßstab anerkannt wurde. Das war das Werden des Schriftumfanges oder des schriftlichen Kanons. Jetzt sprechen wir vom Wahren oder vom, dass es bewahrt blieb oder gewahrt wurde, dass dieser Kanon so festgehalten wurde, wurde verteidigt oder man sorgte dafür, dass es so blieb. Zweierlei will ich hier besprechen. Einmal das Problem der Ergänzung und dann das Problem der Kürzung. Einmal musste man vorsichtig sein, dass die Bücher, die anerkannt wurden, nicht die Zahl nicht größer wurde. Das heißt, dass nicht zu schnell neue Bücher hinzukamen. Die andere Gefahr war, dass von diesen Büchern einige wegfallen würden. Es musste sorgfältig aufgepasst werden, dass diese Schriften, die einmal anerkannt wurden, wirklich als heilige Schrift anerkannt blieben, sodass man nicht davon abkäme. Der Kanon, das heißt der Maßstab der biblischen, der göttlichen Schriften, musste konstant bleiben, musste derselbe bleiben. Sonst ist es ja kein Maßstab, wenn es sich dauernd ändert. Ja? Wissen Sie, wo der letzte Meter-Maßstab ist? Paris. Der muss sorgfältig aufbewahrt bleiben unter konstanter Temperatur. Wenn der sich dauernd ändert, was hilft das für einen Maßstab haben? Ja? Wenn man jetzt wissen will, wie lang ist ein Meter und man zweifelt jetzt an unserem Stock hier, dann kann man nach Paris reisen und diesen Stock mit dem vergleichen. Wenn man will, ja? Vielleicht haben Sie 100 Mark da auf dem Tisch und Sie wissen, wem die gehören. Ja? Dann müssen Sie, das ist eine Wette, ja. Über 100 Mark zahlen und nach Paris reisen und vergleichen. Aber wenn der in Paris sich dauernd ändert, ja, was hilft mir dann ein Maßstab? Also der Maßstab muss konstant bleiben, um Maßstab zu bleiben. Also Arabisch 1, das Problem der Ergänzung. Das Problem der Ergänzung. Einmal beim Alten Testament. Das Problem der Ergänzung beim Alten Testament. Das Schrifttum Israels beschränkte sich nicht auf die Bücher, die heute das Alte Testament umfasst. Von alter Zeit her gab es in diesem Volk bereits mehr Schriften, denn nur die Heiligen des Gesetzes und der Propheten. Im Alten Testament selbst lesen wir von einer Anzahl solcher. Zum Beispiel liest man in 4. Mose 21 vom Buch der Kriege des Herrn. Da wird gesprochen vom Buch der Kriege des Herrn. Das ist nicht in der Bibel, das Buch ist bei sonst wo. Oder in Josua 10 liest man von dem Buch Jaschars. Von dem Buch Jaschars, das heißt des Frommen. Auch das Buch haben wir nicht in unserer Bibel. Es war einfach ein Buch, das damals kursierte. In 1. Könige 11 lesen wir von dem Buch der Taten Salomos. Dem Buch der Taten Salomos. Auch das Buch fehlt uns zu Bibel. Dann wird an anderen Stellen von Büchern über einzelne Seher gesprochen. Oder einzelne Propheten, die nicht in unserer Bibel sind. Bücher über Seher. Damals wurde ja ein Prophet ein Seher genannt. Nicht ein Seher, sondern ein Seher. Jemand, der gesehen hat, was Gott wollte. Von anderen Schriften erfahren wir aus der Altertumsgeschichte. Einige sind in der Bibel genannt. Andere Literatur, das in Israel kursierte, nebst unserer Bibel, davon lesen wir in der Altertumsgeschichte. Etwa 16 von diesen Büchern sind dann und wann in Frage gekommen für eine Zugehörigkeit zur alttestamentlichen Heiligen Schrift. Anonymus gab ihnen die Bezeichnung apokryphische Schrift oder dunkle Schrift. Unter ihnen war keines der oben genannten Bücher, die im Alten Testament erwähnt werden. Die Gefahr der Übernahme solcher Bücher in unsere Bibel wurde dadurch akut, dass es in Alexandrien, in Ägypten, Abschriften von der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes gab. Abschriften, die eine ganze Anzahl von diesen apokryphischen Büchern enthielt. Das Merkwürdige daran war, dass die hebräischen Abschriften des Alten Testamentes, die zum Beispiel aus Palästina selbst stammten, immer nur die begrenzte übliche Zahl von Büchern enthielt. Wir haben jetzt ein Problem. Schon in der frühen Zeit der Kirche haben sie zwei Alte Testamente. Das hebräische Alte Testament, Kopien davon, das in Palästina kopiert wird und verschickt. Und in Alexandrien, in Ägypten, haben sie ein Altes Testament in griechischer Sprache. Das enthält nicht nur die Bücher, die wir haben oder die man in Palästina hatte, sondern noch andere. Was sollte man jetzt machen? Es ist nicht genau bekannt, wann die Apokryphen geschrieben wurden. Eine größere Anzahl wohl vor Christus. Aber nach dem Maleachi geschrieben hat. Also zwischen Maleachi und Christus, da irgendwo sind eine Anzahl dieser apokryphischen Schriften geschrieben. Andere dürften erst nach dem Kommen Jesu geschrieben worden sein. Es ist auch nicht bekannt, wann zuerst Apokryphen zusammen mit dem Alten Testament herauskamen. Haben Sie übrigens schon mal eine Bibel gesehen mit Apokryphen? Wenn noch nicht, dann schauen Sie sich mal so eine Bibel an und lassen Sie sich eine zeigen, damit Sie sehen, worum es sich handelt. Das sollte man eigentlich wissen. Bis ins 2. Jahrhundert nach Christus war es noch üblich, für jedes Buch der Heiligen Schrift nur eine Rolle zu verwenden. Auch im 2. Jahrhundert hat man nicht ganze Bibeln gehabt, nur Kopien von einzelnen Büchern der Heiligen Schrift. Es war einfach so Sitte, man hat Rollen gehabt, nicht wirkliche Bücher, wie wir heute haben, nicht gebunden. Rollen wurden oft dann in einer Kiste aufbewahrt. Anstatt ein Regal von Büchern hatte man Kisten mit Schriftrollen. Nun müssen in einer Kiste wahrscheinlich nicht nur biblische Rollen gewesen sein, sondern auch andere, zu einem ähnlichen Thema vielleicht. Man hat die also nicht notwendigerweise da systematisch geladen. Als man nun dazu überging, größere Rollen zu benutzen, mit mehr denn einem Buch und mehrere Bücher auf eine Rolle zu übertragen, kann es gut möglich sein, dass biblische und auch andere verwandte Schriften auf dieselbe Rolle kamen. Man hat einfach ein paar Rollen genommen und die zusammen kopiert auf eine große Rolle. Dabei hat man nicht genügend geachtet, ob diese Rolle nur biblische Bücher enthält oder auch noch andere Schriften. Es war einfach Schrifttum. Es macht allerdings einen anderen Eindruck, ob drei Rollen nebeneinander in einer Kiste liegen oder aufeinander in derselben großen Rolle folgen. Ja. Können wir es nicht verschiedene Bücher nebeneinander haben und einige von diesen sind Bibeln, ja? Oder ob ich jetzt diese zwei nehmen und ein Buch daraus machen. Dann sieht es so aus, als ob die zusammengehören. Das ist, was geschehen ist. Man hat nicht genügend darauf geachtet, die qualitativen Bücher separat zu halten von den anderen. Über diese Wirkung wird man sich am Anfang wohl nicht viele Gedanken gemacht haben. Es muss nun gesagt werden, dass nur Christen im Besitz eines Alten Testamentes mit Apokryphen waren, nicht Juden. Juden waren ja auch interessiert am Alten Testament. Es war ihre Bibel. Ein Altes Testament mit Apokryphen, so eines hatten nur Christen. Juden hatten nie so etwas. Es ist gut möglich, dass Christen, die aus den Heiden kamen, Interesse an jüdischen Schriften hatten, da sie ja einen jüdischen Glauben übernommen haben. Kann sein, dass sie dann extra Interesse hatten an anderen Schriften von den Juden. Denn das Christentum ist eine jüdische Religion, ja. Besonders nach 70 nach Christus kann dieses der Fall gewesen sein, wo die jüdische Kultur im Auflösen begriffen war. Warum? Warum war nach 70 nach Christus die jüdische Kultur im Auflösen begriffen? Die Mitte einer Kultur ist das Land. Wenn das Land erobert wird, die Menschen verschleppt werden, besonders das Heiligtum, der Tempel, weg ist, woran soll die Kultur sich halten? Ja? Das ist dann schwierig. Die jüdische Kultur ist aufrechterhalten worden in großem Maße, obwohl sehr stark hat sie sich verändert. Aber nach 70 wird es wohl von Interesse gewesen sein, was die Juden nun an Kultur in Büchern hatten, doch aufzubewahren. Und die Christen durften auch ein Interesse daran gehabt haben. Sodass man ein Interesse daran hatte, auch diese Schriften, die man Apokryphen nannte, aufzuheben. Wenn nun das ganze Schrifttum, Bibel und jüdische Schriften, in einer großen Rolle erhältlich war, können sie es begrüßt haben. Das wird ein Vorteil für sie. Als in den Jahren 150 bis 175 die Bibel ins Lateinische übersetzt wurde, übernahm man gleich auch die Apokryphen. Also in den Jahren 150 bis 175 wird die Bibel ins Lateinische übersetzt und die Apokryphen werden übernommen. Auch die werden übersetzt. So kommt die Apokryphen in die lateinische Bibel hinein. Aus der griechischen, ja? Aus der griechischen in die lateinische Bibel. Es ist verständlich, dass bei diesem Verfahren man den Blick für den Unterschied zwischen Wort Gottes und den zusätzlichen Schriften verloren. Wenn das dauernd so ist, dauernd habe ich eine Bibel mit noch anderen Büchern, mit der Zeit wird mein Verständnis für wahres Wort Gottes verwischt werden. Deshalb bei den Katholiken ein unklares Verhältnis ist zu den Apokryphen, zu den christlichen Büchern. Und auch unter protestantischen Christen wird sehr schnell aus Sirach zum Beispiel, aus Weisheit zitiert. Ja? Haben Sie Ihnen schon das mal begegnet? Vielleicht nicht. Das merkt man. Spruch aus der Bibel nimmt, so nimmt man dann einen Spruch aus diesen Büchern. Sollte man vorsichtig sein. Natürlich kann man aus Barth oder irgendjemand zitieren, ja, aber es muss dann klar sein, dass man nicht Bibel zitiert. Es ist verständlich, dass bei diesem Verfahren man den Blick für den Unterschied zwischen Wort Gottes und den zusätzlichen Schriften verlor. Meinungen über die Grenzen der Bibel gingen denn auch auseinander. Das heißt, was wirklich zur Bibel gehörte, darüber war man sich nicht einig. In der östlichen Kirche
Kirche.
Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen westlicher und östlicher Kirche? Haben Sie eine Karte da? Wenn es jetzt klar ist, was östlich ist. Bekommen Sie Kirchengeschichte an der Bibelschule? Steht das auf Ihrem Programm? Ja, also da werden Sie es dann